Vortrag eines Amerikaners fängt immer mit einer Story an. Vortrag eines Deutschen fängt immer womit an? Mit Vorbemerkungen. Und heute mache ich das auch, habe drei Vorbemerkungen, bevor ich überhaupt anfange. Vorbemerkung 1. Ich habe dieses T-Shirt hier, habe ich von unserem Jugendkreis geschenkt bekommen. Und die haben sich sehr viel Gedanken gemacht, was sie für einen Slogan da drauf machen. Und das bedeutet mir sehr viel. Und von daher habe ich das oft an. Habe ich schon überlegt, lasse ich das jetzt an oder ziehe ich das aus? Weil es könnte die Gefahr sein, dass man denkt, okay, weißt du, da sind viele junge Leute hier, da muss man ein bisschen was auf jugendlich machen. Also, und ihr wisst, es gibt nichts Peinlicheres, als wenn so alte Säcke auf einmal Turnschuh anziehen und gucken, dass sie jugendlich aussehen. Aber ich habe gedacht, nee, das bist du und das lässt du jetzt auch so. Ja? Ich hoffe, das passt dann auch für euch. Zweite Vorbemerkung, heute Abend spielt Bochum gegen Aalen, jetzt ist zweite Halbzeit und wenn jemand sowieso heimlich während des Vortrags immer auf sein Smartphone schaut, weil euch langweilig ist, dann könnt ihr mir bitte auch das Ergebnis nachher noch sagen. Es muss der erste Heimsieg her heute Abend. Dritte Vorbemerkung, ich habe gesagt, ich bin ein liebevoller Chaote und andere müssen manchmal drunter leiden. Ich kann euch das wirklich weitergeben, was ich auf dem Herzen habe und das möchte ich tun. Ich kann euch nur nicht die Präsentation zeigen, denn die habe ich falsch abgespeichert. Das hat nicht funktioniert. Und wir müssen das jetzt ohne optische Unterstützung hinkriegen. Aber ich rechne damit, dass das auch funktionieren wird. Alles nur ein Fake, Zweifel, Fragen und Zweifel. Das ist ungefähr jetzt 7 Jahre her, dass für mich innerlich klar war, dass ich meinen Job aufgeben werde und aus meiner Kirche austrete. Und dass das klar wurde, hatte eigentlich im Wesentlichen zwei Gründe für mich. Der eine Grund war der, ich sah mich psychisch nicht in der Lage, den Job als Pastor weiterzumachen. Wir hatten immer noch so die letzten Erdbeben von den Konflikten, die es in der Gemeinde gegeben hatte. Und ich habe meine ganze Kraft da verbraucht. Und ich habe gedacht, Mensch, kommst aus der Klinik, bist irgendwie frisch und neu und kannst dann vielleicht dann da irgendwas noch eine Weile machen. Habe ich das? Ja, jedenfalls, ich habe gemerkt, es passt nicht. Ich schaff's nicht. Ich bin auch gar nicht in der Lage, psychisch das zu schaffen. Da fangen dann die alten Dinge wieder an. Das war der eine Grund. Und der zweite Grund war, ich war randvoll mit Fragen und Zweifeln. Und man erwartet von einem Pastor ja in der Regel, dass er irgendwie Antworten gibt. Und dass er im Glauben stärkt. Du willst ja, wenn du sonntags eine Predigt hörst, nicht mit mehr Problemen rausgehen, als du gekommen bist. Und ich habe das so empfunden, Mensch, ey, wenn ich hier loslege, so wie mir ist, ja, dann können wir ja bald dicht machen hier. Das geht nicht. Und darum habe ich gesagt, ich höre auf. Da waren zu viele Fragen und Zweifel. Und ganz, 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 ganz spannend, oder ja, so, das ist so ein ganz dichter Moment gewesen, war dann das, wo für Claudia, meine Frau und mich, wo uns klar war, okay, wir müssen das jetzt dem Leitungskreis erzählen. Im Leitungskreis unserer Gemeinde, hört mal Leute, ich will hier aufhören. Ich mache das nicht in einer Woche, aber schaut, wie es weitergeht, ich höre auf. Und dann haben wir gebetet. Und auch Claudia, die hat gesagt, Herr, wenn du willst, es kann sich doch noch was ändern. Also du könntest doch schenken, dass es dass es mir besser geht, dass ich mir irgendwo befreit fühle, dass ich irgendwas tut, sodass das weitergeht. Und du könntest uns auch Antworten geben auf die vielen Fragen, die wir haben. Warum ist da Funkstille? Warum tut sich da nichts? Und es war so dieses Gebet, es könnte ja noch was passieren. Aber es ist nichts passiert. War Stille. Und auch über Nacht, ich bin nicht als ein anderer aufgewacht. Und als dann der Abend war, das war bei uns zu Hause, da saß ich mit dem Leitungskreis im Wohnzimmer. Meine Frau saß oben und hat weiter gebetet. Und hat auch gebetet, Herr, das ist noch nicht zu spät. Es kann immer noch was passieren. Aber es ist nichts passiert und ich habe ihnen das gesagt. Ich hab gesagt, Leute, ich höre auf. Wir sind dann ich habe dann einige Monate bin ich ja noch dann in dem Dienst gewesen, bis dann Schluss war, und dann sind wir umgezogen. Also sind dann ja in Ruhrpott gezogen und ich habe dann eine Umschulung gemacht. Und wir sind nach einer Zeit, ich bin ja ganz auch aus der, nicht nur aus dem Pastorendienst, sondern so aus der Kirche eben ausgetreten, aus unserer Kirche. Und wir sind dann, da gab es überall FEG auch, ne? Auch in Witten und so, das ist ja die Zentrale. Ich habe gesagt, nee, da will ich nicht hin, lass mich damit in Ruhe. Gell? Und wir sind nach einer Zeit, sind wir in eine Landeskirche gegangen, evangelische Landeskirche, so sehr lebendig. Und der Pfarrer dort, das war so ein Alpha-Tier, also so ganz straight, und er wusste halt, wo es lang geht, und das muss es ja auch geben, ja. Aber dem war das immer so, der wusste ganz klar, so ist es und so ist es und so ist es, und ich saß dann da und ich wusste gar nichts mehr. Und ich saß so mit meiner inneren Rebellion, saß ich da. Und ich weiß noch, das gab es dann bei manchen Gottesdiensten, so wie hier auch, man konnte da so Fragen aufschreiben. Wurden dann eingesammelt, die musste er beantworten. Und dann habe ich immer gedacht, Junge, jetzt gebe ich es dir. Gell? Und ich habe immer gleich mehrere Kärtchen da reingeschmissen. Ne? Dann ging es um Allmacht Gottes. Da habe ich ihn gefragt, sag mal, wenn Gott allmächtig ist, kann er dann einen Stein schaffen, den er selber nicht tragen kann? Ne? Und er hat gesagt, ja, die Frage ist Quatsch, gell? Da braucht er sich nicht lang mit auseinanderzusetzen. Und da saß ich da so mit meiner Bitterkeit. Und das ging nachher über, glaube ich, denke ich, in so eine Phase, das gab es auch, da hätte ich gerne geglaubt. Also ich habe die Leute gesehen, die glauben konnten, und habe mir gedacht, Mensch, das würde ich gerne können. Ich würde es gerne können, nur mein Problem war, wenn der vorne von Bewahrung gesprochen hat, ja, dann fielen mir gleich 10 Leute ein, die einen ganz üblen Unfall gehabt haben. Und ich, alles, was vorne kam, ich hatte immer meine Gegenargumente. Ja, aber, wie kann das denn dann sein? Und da war ich so voller Fragen, auch voller Bitterkeit eigentlich auch. Und was mich gehindert hat, weiterzukommen und weiterzugehen. Ich habe auch für mich persönlich dann gefragt, dass ich so empfunden habe von meiner Geschichte. Mensch Gott, ich hab so viel verpasst irgendwie. Ich habe den Eindruck, durch meine Biografie, auch durch meine Krankheit, durch das hätte alles so viel anders sein können. Ich habe mir ausgemalt, wie mein Leben hätte sein können und dass es aber nicht so war. Und habe auch Gott Vorwürfe gemacht dann. Ich bin da nicht weitergekommen. Was ich sagen will, einleitend ist, ich rede bei diesem Thema nicht wie eine Kuh vom Eierlegen, sondern habe Fragen und Zweifel gehabt, sehr stark, und ich kann sagen, ich habe sie ja auch noch heute. Andere, aber Fragen und Zweifel gibt es immer. Es kommt sehr gleich ganz wesentlich unser Thema. Aber vielleicht das noch, wozu ich überhaupt keinen Bock habe, ist, mit Leuten zu sprechen, oder andersrum, für wen ist so ein Vortrag gut? Ich empfinde das, so ein Vortrag ist gut für Menschen, die ernsthaft fragen, die ernsthaft ringen. Also wenn du hier sitzt und denkst, das beschäftigt mich wirklich, und manchmal quält es mich auch, und meine Fragen und Zweifel, die treiben mich um, dann hoffe ich sehr, dass eben Jesus durch seinen Geist Impulse gibt. Es gibt aber auch eine ganz andere Haltung. Das ist die, wo Fragen und Zweifel nur vorgeschoben sind. Kennt ihr das? Da gibt es Leute, die sitzen quasi hoch zu Ross, ja, mit ihrem Ego da so schön auf dem Thron und kommen zu dir und sagen, ja, wenn dein Gott da ist, dann sag mir doch mal, warum passiert so viel Böses in der Welt? Oder sowas. Ich empfinde das manchmal, dass ich spüre, man muss versuchen zu unterscheiden, meint der Betreffende das Ernste oder spielt er jetzt mit mir? Und sowas, so vorgeschobene Dinge, da würde ich sagen, Mensch, da habe ich keine Lust zu, da mich mit auseinanderzusetzen. Und wenn dir das passiert, finde ich, ja, musst du es auch nicht machen. Musst deine Perlen nicht vor die Säue schmeißen, um es mal drastisch zu formulieren, so wie Jesus das getan hat. Aber wenn jemand da ist, der ernsthafte Fragen hat, dann ist es so wichtig, was können wir sagen, wie gehen wir damit um. Das ist unser Thema und das möchte ich gerne mit euch gemeinsam auch angehen. Ein erstes, das sind drei Überschriften, da kann man sich das schon mal, glaube ich, hochrechnen von der Länge her. Aber ich habe ja meine Uhr auch hier hingelegt. Ein erstes, Fragen und Zweifel gehören zum Glauben dazu. Fragen und Zweifel gehören zum Glauben dazu. Vergesst es nie, Claudia und ich, wir waren auf so einem Seminar für Verlobte, also folglich ist es schon ein paar Jährchen her. Und ist eine junge Frau aufgestanden und hat dann zu dem Redner so, ich glaube, ging es irgendwie um Konflikt, da hat die gesagt, also wir sind 2 Jahre miteinander verheiratet, wir haben noch nie gestritten. Und er hat sich eine positive Antwort erhofft. Referent guckt die an und sagt, da habt ihr ein ernsthaftes Problem. Das werde ich nie vergessen. Und wenn du hier sitzt und sagst, Mensch, ich bin 10 Jahre Christ, ich habe noch nie gezweifelt, würde ich sagen, da hast du aber ein ernsthaftes Problem. Denn was ist dein Glaube? Worauf gründet der? Wie sieht der aus? Was ist es dann? Glaube ist ja kein System, sondern Glaube ist Beziehung. Glaube ist Beziehung. Und in der Beziehung gibt es immer die Unsicherheit, immer. Da muss ich Vertrauen lernen. Und da gibt es Zweifel. Und das eine gibt es nicht ohne das andere. Seht, Vertrauen kann ich überhaupt nur da, wo es Unsicherheiten gibt. Wo nicht alles abgeklärt ist. Wo ich mich auf unsicheres Terrain bewege. So ist es in jeder Beziehung. Ich vertraue darauf, nicht verletzt zu werden, nicht enttäuscht zu werden. Ich vertraue darauf, dass da jemand zu mir steht. Ich vertraue mich jemandem an. Aber sicher ist es nicht. Und darum gibt es Momente des Fragens, des Abwägens, des Zweifelns. Und ich habe hier einen, vielleicht kennt ihr das, von Erich Fried, der hat gesagt, zweifle nicht an dem, der dir sagt, er hat Angst. Aber habe Angst vor dem, der dir sagt, er kennt keinen Zweifel. Beides sind, das ist zwei Seiten derselben Medaille. Wenn du Vertrauen leben willst, dann gehört das andere dazu. Also manchmal werden wir ja so geneigt, das Ganze so schwarz-weiß zu sehen. Und ich denke, das sollte nicht sein. Also dass man damit aufhört. Entweder habe ich Glauben auf der einen Seite oder ich zweifle auf der anderen Seite. Und das sind für mich keine Alternativen. Entweder oder. Sondern die gehen auch manchmal Hand in Hand. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben. John Ortberg, der hat es sehr schön ausgerückt, der sagt, Glaube, also Vertrauen, ist ja nur da erforderlich, wo wir Zweifel haben und wo wir uns nicht ganz sicher sind. Da brauche ich Glaube. Kommt das Wissen, geht der Glaube. Kommt das Wissen, geht der Glaube. Und so ist, wenn ihr in die Bibel guckt, seht ihr, ist die voll von Zweiflern. Von Zweiflerinnen und Zweiflern. Es fängt im ersten Buch Mose an. Und geht es durch die ganze Bibel durch. Ich kann ja nur stichprobenartig das mal zeigen. Nehmt den Abraham. Der wird als Vater des Glaubens, als Vorbild des Glaubens bezeichnet. Was hat der für einen langen Weg gehabt, bis er überhaupt dahin kam? Der hat immer gezweifelt. Immer gezweifelt. 1. Mose 15, könnt ihr das nachlesen. Da sagt Jahwe dem, du hab keine Angst. Ich werde mit dir sein und du wirst viele Nachkommen haben und ich werde dir ein Land geben. Und was sagt Abraham? Ja, wie willst du das machen, Gott? Also ich bin selber ein alter Sack. Meine Frau ist nicht mehr fruchtbar. Wie, bitteschön, willst du das machen? Ich sag dir, sagt Abraham sogar, ich sag dir, wie es sein wird. Mein Knecht, ja, der wird mich beerben. Aber doch nicht, ich bekomme noch keine Nachkommen. Zweifel, Zweifel, Zweifel. Abraham. Nehmt manche Psalmbeter, Psalm 73, der Asaph. Der ganze Psalm, dieses, was geht's denn den Gottlosen so gut, bitteschön? Das geht ja nicht auf, dieser Tun-Ergehens-Zusammenhang. Also, lebst du fromm, geht's dir gut, lebst du böse, geht's dir schlecht. Das stimmt eben immer nicht. Da sagt der Psalmist, da gibt es solche Drecksäcke, ja? Und die leben in Saus und Braus, mit Pool und allem drum und dran. Nichts mit Gericht und so. Also die saugen sich fett an anderen Leuten. Und das funktioniert. Jedenfalls hier auf der Erde. Funktioniert das? Psalm 73, Asaph. Oder gehen wir ins Neue Testament, noch zwei. Nehmt den Zacharias. Den Vater von Johannes der Täufer, ähnliche Situation wie bei Abraham, schon sehr alt. Frau konnte keine Kinder kriegen. Da kommt ein Engel und sagt ihm, du wirst aber einen Nachkommen bekommen, den sollst du Johannes nennen. Und Lukas 1 kann man das nachlesen. Und der Zacharias, woran soll ich bitte schön erkennen, dass das stimmt, was du mir sagst? Und dann sagt ja der Engel, weil du gezweifelt hast, wirst du jetzt stumm werden. Und solange bis das Kind geboren wird. Zweifel. Also ich weiß nicht, wenn ein Engel kommt, das kommt jetzt nicht alle Tage so vor. Aber der hat es trotzdem gebracht, der konnte es nicht glauben. Konnte es nicht glauben. Zweifler. Und sein Sohnemann genauso, Johannes der Täufer. Matthäus Evangelium Kapitel 11, Verse 2 bis 5. Den hat man festgesetzt, der ist ins Gefängnis gekommen. Und dann heißt es, dass er seine Leute zu Jesus schickt. Bist du der, auf den wir warten? Bist du der verheißene Messias oder sollen wir auf einen anderen warten? Zweifel. Er hatte sich das mit dem Reich Gottes ganz anders vorgestellt. Mehr mit Stärke, mit Durchsetzungsvermögen, mit Kraft. Nicht diese Niedrigkeit. Und diese Ohnmacht, dieses Ausgesetztsein. Und jetzt sitzt der selber im Gefängnis. Was hat der Mann sich eingesetzt? Was hat der sich eingesetzt? Und immer gesagt, ihm müsst ihr folgen. Hat er immer gesagt. Und dann kommt diese Phase und er sagt, bist du wirklich der? Oder muss mir doch auf einen anderen warten? Wenn nur mehr Beispiele, könnte man aufzählen. Also, wenn du persönlich Fragen und Zweifel hast, dann schau dir das in der Bibel an, dann kann man sagen, willkommen im Club. Das gehörst du zu ganz, ganz vielen Menschen, denen es ja ganz genauso geht. Das hängt eben damit zusammen, dass das eine ohne das andere nicht zu haben ist. Und manchmal kommt vielleicht in dir der Gedanke vor, ja, so darf ich nicht denken. Darf ich denn so zweifeln? Das darf man nicht. Das ist Quatsch. Wenn du schaust, die Zweifler, wie hat Gott in der Regel, wo ich jetzt nachgeguckt habe, war das eigentlich immer so, wie hat er reagiert? Er hat den Leuten ein Zeichen gegeben. Den Zweiflern. Dem Abraham hat er ein Zeichen gegeben. Der Zacharias ja auch, so ganz glücklich war er wahrscheinlich nicht damit. Aber es ist wirklich ein Zeichen gewesen. Er wollte ja eins haben, hat er gekriegt. Und Jesus hat auch dem Johannes geantwortet. Und die Leute haben Antworten bekommen. Jesus hat nicht gesagt, wie kannst du nur so eine Frage stellen? Ich denke nicht, dass man Zweifel abqualifizieren muss oder sollte. Also, das war das Erste. Glaube und Zweifel und Fragen gehören zusammen. Sie gehören zusammen. Das Zweite habe ich hier überschrieben. Darum lasse sie zu, also die Fragen und die Zweifel, lasse sie zu, und zwar bei dir selbst und auch bei anderen. Lasse sie zu, bei dir selbst und auch bei anderen. Wie geschieht das konkret, die Zweifel zuzulassen? Ich möchte sagen, gib deinen Fragen und deinen Zweifeln, gib ihnen eine Sprache und artikuliere die. Gib deinen Fragen eine Sprache. Das kann verschieden aussehen. Das kann zum Beispiel bedeuten, das alles mal aufzuschreiben, was dich bewegt. Ich bin auch da nicht konsequent letztlich. Ich habe lange Zeit so ein geistliches Tagebuch geführt. Da habe ich Dinge aufgeschrieben, die mich bewegt haben. Und dann habe ich noch ein Gebet unten drunter geschrieben, mache ich zurzeit nicht. Das Aufschreiben aber ist eine ganz wertvolle Sache. Das Aufschreiben sortiert manchmal deine Gedanken und reinigt etwas die Seele. Du kriegst die Dinge klarer, wenn du sie aufschreibst. Du kannst anfangen und sagen, Herr, das geht mir hier schon lange rum, das beschäftigt mich. Und dann fängst du mal an und horchst da rein, was da ist, und dann schreibst du die Dinge auf. Das wäre wirklich eine gute, sehr konkrete Möglichkeit, den Fragen, den Zweifeln erstmal für dich persönlich eine Sprache zu geben. Das Zweite ist, die Seelsorge. Dass du diesen Zweifeln eine Sprache gibst, nicht nur dir gegenüber, sondern auch einem anderen Menschen gegenüber. Jemanden, den du vertraust. Also wo du weißt, da hört jemand zu, der muss das nicht gleich bewerten, sondern hört erstmal zu und will verstehen. Und das gibt es. Dass du wirklich jemanden hast, wo du weißt, da könnte ich das loswerden. Aber es ist mutig trotzdem. Es ist immer ein Schritt, das konkret zu machen. Und hinzugehen und mal den Mist rauszulassen. Und zu sagen, ich komme da nicht mit klar. Ich würde ja gerne, aber ich schaffe es nicht. Und dann gibst du dem mal allem eine Sprache. Das ist sehr, sehr wichtig. Einem Menschen gegenüber. Ganz konkret, du kannst es heute Abend hier tun. Da sind genau Geschwister, die zuhören wollen und die mit dir beten. Das ist eine große Chance, das zu tun. Und das Dritte, wenn ich darum sage, gib deinen Fragen eine Sprache, mach das doch auch dem Herrn gegenüber, Jesus gegenüber. Und dann sag ihm mal, was dich beschäftigt. Manchmal hat man, wenn man betet, schon so eine Art geistlichen Filter drauf. Das heißt, ich weiß dann, ich habe so ein Gefühl, wie ich eigentlich beten sollte und was ich nicht gehört. Ja. Deshalb haben wir manchmal auch, vermute ich, so Probleme mit dem Psalmen. Da beten die Leute nämlich ohne Filter. Da beten die Leute wirklich das, was ihr Herz gerade beschäftigt. Und wenn das Wut ist und wenn das aggressiv ist, dann kann da auch manchmal stehen, Herr, nimm doch bitte die Feinde und zerschmetter sie gegen die Wand. Ja, und dann lesen wir das, ja, wie kann man nur so beten? Hast du noch nie so gefühlt? Und also ohne Filter beten und sagen, Mensch, du hast mir das und das, ich habe deine Zusagen da gehabt. Wo bist du denn dann? Wo denn, bitteschön? Habe keine Angst, du wirst Gott damit nicht schocken. Du kannst ihn damit nicht abschrecken, wenn du ihm deine Zweifel, deine Fragen bringst. Wenn ihr schaut ins Buch Hiob, wir zitieren ja oft diesen Vers aus Hiob 2. Der Herr hat's gegeben, der Herr's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und das steht dann auf so Karten drauf, ja. Ich empfinde, da war der Hiob noch so in seinem frommen Schockzustand, als er das gesprochen hat. Richtig ab geht's erst ab Kapitel 3. Und das musst du dann mal lesen. Da ist nichts mehr mit der Name des Herrn sei gelobt. sondern Gott, du bist für mich der Tod. Du schickst hier deine giftigen Pfeile, ich habe überhaupt nichts gemacht. Nichts habe ich getan. Wo warst du denn? Ich habe so fromm gelebt. Und dann zählt er das alles auf. Und ich glaube, das soll man wirklich auch sehen, dass er das so gemacht hat. Aber das hat alles nichts gebracht. Und dann lest es mal, Kapitel 10, Kapitel 19. Was Hiob da alles loslässt. Und das Interessante, seine Freunde, drei an der Zahl, die sind entsetzt. Wie kannst du Gott nur so lästern? Wie kannst du nur so reden? Und dann schaut Hiob, Kapitel 42, Vers 7. Gott sagt zu den Freunden, mit euch habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Denn ihr habt nicht recht geredet, so wie mein Freund Hiob. Das ist spannend. Ihr habt nicht recht geredet. Die Freunde, die immer den Anwalt Gottes gespielt haben, die waren völlig auf der falschen Seite mit ihren Argumenten. Ich meine also, du musst keine Angst haben, den Herrn zu verschrecken. Zu jeder lebendigen Beziehung gehört die Ehrlichkeit, die Wahrhaftigkeit. Und wenn das so ist, sind ja erfreulicherweise nicht alles nur unsere Gebetsinhalte. Aber wenn das so ist, dann sag ihm das, was dich beschäftigt. Worum geht es mir? Ich finde, das Aussprechen ist ein ganz wichtiger erster Schritt zur Heilung. Wenn du Dinge aussprichst, dann haben sie nicht mehr so eine Macht über dich. Das ist der Punkt. Sprichst du sie nicht aus, dann erlaubst du auch deinen Fragen und Zweifeln, dass die weiter im Dunkeln ihr Unwesen treiben. Was ist die Konsequenz? Du wirst noch eine Zeit lang hier hinkommen, du sprichst aber mit niemandem und entweder irgendwann bist du auf einmal weg, sieht dich kein Mensch mehr, keiner weiß, was war denn los, warum, du bist weg. Oder die andere Alternative, du wirst zu so einem bitteren Pilz, also du wirst zynisch und verbittert. Das sind dann so die Leute, die dir sagen, ja, früher hatte ich auch mal so Flausen im Kopf, gell? Da habe ich auch so geglaubt wie du, ne? Aber komm erst mal in meinem Alter und dann wird es alles abgeklärt. Dann wirst du merken, ist nicht alles Gold, was glänzt oder was weiß ich. Es gibt manchmal Leute, die sind richtig bitter, was ist das, wo kommt das her? Wenn du die Chance hättest nachzuhaken, dann merkst du vielleicht, da sind so viele Verletzungen, da ist so viel passiert, was du nicht verstehst. Du hast aber niemals es ausgesprochen. Warum bitteschön nicht? Warum nicht? Sprich es aus, sonst macht es sich fertig. Zweifel und Fragen aussprechen. Vor mir selbst, vielleicht schreibe ich die auf, vor einem anderen Menschen in der Seelsorge und vor dem Herrn im Gebet. Das nächste, was ich da geschrieben habe, es hieß ja, lass deine Zweifel zu, bei dir und auch bei anderen. Das ist ja spannend oder manchmal auch schlimm, muss man sagen. Sobald jemand eine Frage oder einen Zweifel äußert, ich sag mal in einem Hauskreis, gibt es gleich zwei, drei andere, die über ihn herfallen. Und sich genötigt fühlen, sofort den Herrn zu verteidigen. Und Gottes Anwalt zu spielen, weil das ja wohl nicht sein kann, dass man das so stehen lässt. Und dann merkst du, Mensch, oh, hier sage ich erstmal nichts mehr. Ich dachte, ihr hört mal zu, ihr betet auch für mich. Die fertigen Antworten oder so schnell, ja, du musst nur. Ne? Du musst eigentlich nur da mehr glauben und warum tust du das nicht und so. Ja, wenn es nur so einfach wäre. Wenn es nur so einfach wäre. Markus 9. Herr, ich will ja glauben, hilf meinem Unglauben. Und ich habe mich gefragt, wo kommt es eigentlich her? Wo kommt das her, wenn einer was sagt, stürzen die anderen gleich drauf und verteidigen Gott, spielen den Anwalt Gottes. Vielleicht hat das was damit zu tun, bei denjenigen, die so reagieren. Das ist ja echt nicht böse gemeint. Aber ich glaube, es ist dahinter manchmal. Es ist die Angst, das eigene Glaubenshaus könnte zusammen. Das eigene Glaubensgebäude könnte zusammen. Es gibt einige, die empfinden es als gefährlich, Fragen und Zweifel an sich selbst ranzulassen. Und was tut jemand, wenn er Angst hat? Wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, fängst du an, um dich zu schlagen. Das eigene Glaubensgebäude könnte ja zusammenbrechen. Mir fiel ein, ich habe vor einiger Zeit Matthäus im Matthäus-Evangelium angefangen zu lesen. Und dann habe ich die Geschichte nochmal mit den Sterndeutern da gelesen. Ne? Und wie die dann kommen. Und dann heißt es ja, der Stern hat denen den Weg gezeigt. Ne? Ich kenne das seit Kindergottesdienst, aber auf einmal ging es mir in mir los. Ich sage, wie soll denn bitteschön das möglich sein? Erklär mir doch bitte mal einer, wie so ein Stern genau über einem Haus stehen bleiben kann, sodass ich weiß, da geht's jetzt lang. Wie soll denn das funktionieren? Habe ich mal ein bisschen versucht, ob es da irgendwelche Erklärungen gibt dazu, da so nachzulesen. Und mir war das noch nie aufgefallen. Ich denke, hallo? Was glaube ich denn da eigentlich? Ne? Aber jetzt sagt es mal einem Hauskreis. Wie wäre das? Was kämen da für Reaktionen? Vermutlich die Angst, hier soll die Bibel ausgehöhlt werden. Und wenn das nicht stimmen würde, was könnte denn dann alles noch nicht stimmen? Dass ihr mich nicht falsch versteht. Also, ich plädiere jetzt gar nicht für liberale Theologie oder für die historisch-kritische Methode und sowas, sondern ich möchte uns fragen, ich möchte dich fragen, was ist denn das Fundament deines Glaubens? Worauf baut dein Glaube auf? Was sind die tragenden Säulen? Worauf stützt es? Glauben wir wirklich, glaubst du wirklich, dass das, was du deinen Glauben nennst, dass sich das stützt auf deine Glaubensüberzeugungen, auf deine Theologie, auf deine Wahrheiten, die du gebaut hast? Meinst du, dass du das Fundament deines Glaubens selber baust, dadurch, dass das alles stimmig ist und dir das so zurechtgelegt hast? Dann gute Nacht. Dann wird es auch schnell passieren können, dass du Angst haben musst, da rüttelt jemand dran, da zieht jemand. Ich denke, für mich ist Glaube, ich klammer mich an Christus und ich lebe davon, dass er mich festhält. Dass er mich festhält. Es gibt ein wunderschönes Bild, um das zu verdeutlichen. Hätte ich auch gerne als Bild gezeigt. Muss euch das beschreiben. Jeder war schon mal im Zirkus und kennt diese Trapezkünstler. So, der eine schwingt da, der eine ist der Flieger, der andere ist der Fänger. Und da komme ich auch gleich zu dieser Buchempfehlung für heute Abend. Also ich fand wieder mal, da steckt viel, 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 viel Hilfreiches drin. John Ortberg, Glaube und Zweifel. Nicht aus dem Verlag, wo ich gearbeitet habe, ist aber trotzdem gut, stelle ich fest. Und möchte ich echt empfehlen. John Ortberg, Glaube und Zweifel. Der Ortberg berichtet von dem, kennen auch viele, dem Henry Nouwen, wenn der, keiner weiß, wie der ausgesprochen wird, glaube ich. Nouwen, Nouwen, alles gibt's. Und der hat in seinem letzten Lebensjahr, wo er sehr viel Bedrängnis so empfunden hat, ist er ausgestiegen aus all seinen Tätigkeiten, sich so eine Auszeit genommen. Und was ihn fasziniert hat, ist ein Zirkus gewesen. War in einer Zirkusvorstellung und das hat ihn fasziniert. Und dann ist er, über mehrere Wochen hat er die Leute begleitet und hat diesen Zirkus begleitet. Und da gab es diese Trapezkünstler, so Flying Rodleys. Und dann hat er sich mit denen unterhalten. Wie funktioniert das eigentlich, dass da jemand ist, der loslässt und dann aufgefangen wird? Ich gebe euch mal eine Stelle daraus. Der Nouwen nahm sich Zeit, die Flieger kennenzulernen. Flieger sind kleine Leute. Die wiegen nur 68 Kilogramm oder weniger. Denn als Fänger möchte man keinen Flieger, der eine Schwäche für Süßigkeiten hat. Also, ich komme da schon mal nicht in Frage. Und jetzt der entsprechende Punkt. Warte mal. Jetzt, an dieser Stelle heißt es hier, kommt Vertrauen ins Spiel. Loszulassen ist immer ein Akt des Vertrauens. Dieser Rodley, wie sich der Kopf der Gruppe nannte, und der erzählte Folgendes. Als Flieger, derjenige also, der dann darüber fliegt, muss ich volles Vertrauen in meinen Fänger haben. Die Zuschauer mögen mich für den Star am Trapez halten, doch der eigentliche Star, das ist Joe, mein Fänger. Es ist der, der mich auffängt. Er muss mit unglaublicher Präzision in exakt dem Sekundenbruchteil da sein und mich aus der Luft greifen, wenn ich beim langen Sprung auf ihn zugeflogen komme. Und Noven fragte ihn, wie funktioniert das? Und er antwortete, der Flieger tut gar nichts, der Fänger tut alles. Und das ist das Geheimnis. Wenn ich auf Joe zufliege, dann muss ich einfach nur die Arme und Hände ausstrecken und warten. Und Henry hakte nach. Sie tun gar nichts? Und er sagt, ein Flieger muss fliegen und ein Fänger muss fangen. Der Flieger muss mit ausgestreckten Armen darauf vertrauen, dass sein Fänger im richtigen Moment zur Stelle sein wird. Ich finde das ein sehr, sehr schönes Bild. Du lebst davon im Glauben, dass du gehalten wirst. Dass da ein Fänger ist, der dich festhält. Du bist nicht passiv, wir werden nicht geglaubt, sondern wir glauben. Du streckst deine Hände aus, du streckst dein Herz aus. Bist, hoffe ich, ein suchender Mensch, ein fragender Mensch. Es kommt alles davon, hängt alles davon ab, dass die göttlichen Hände der Liebe, die dir in Jesus begegnen, dass die dich festhalten. Dass die dich festhalten. Und dass du gehalten wirst. Darum nennt die Bibel den Glauben ein Geschenk. Philipper 1, Vers 29. Da ist der Glaube als Geschenk definiert. Du wirst gehalten. Und davon lebst du. Insofern, ich bin ja eh so ein Grübler-Typ, der dann alles dreimal umdreht. Ich bin dann immer sehr skeptisch, wenn also bei so Liedtexten, Herr, ich werde dir immer folgen und so. Ich singe dann immer so in meinem Herzen, Herr, ich will dir immer folgen. Und hoffe, dass das nächsten Monat ich auch noch so singe. Denn es kommt darauf an, dass ich gehalten werde. Und Jesus sagt, euer Geist ist willig, aber euer Fleisch ist schwach. Darum betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, nicht in Versuchung fallt. Und er selbst, heißt es, tritt für uns ein, wenn der Satan versucht, uns durcheinander zu werfen, damit unser Glaube erhalten bleibt. Ihr Lieben, wir werden gehalten, wenn wir uns nicht verweigern. Und davon lebt Glaube. Und das bringt eine unglaubliche Freiheit in unser Thema. Denn ich muss vor Fragen und Zweifeln keine Angst haben. Ich muss keine Angst haben. Ich werde auch mit Fragen und Zweifeln gehalten. Und auch wenn ein anderer Fragen und Zweifel hat und sie zu mir bringt, ich kann das zulassen. Ich muss nicht gleich sofort mich genötigt fühlen, den Anwalt Gottes zu spielen. Ich kann auch mal was stehen lassen. Dein Glaubenshaus, das wird nur dann zusammenbrechen, wenn es zu 100% selbst gezimmert ist. Dann hast du Angst, hast du schwer Angst. Wie viel Zeit habe ich noch? Hab mit jemandem diskutiert, ich sollte unterschreiben, dass die Bibel irrtumslos ist in allen ihren Aussagen. Da ging es so um Rechtgläubigkeit, Schriftverständnis und so, ne? Habe ich gesagt, finde ich blöd, was soll denn das, gell? Was bezweckst du überhaupt damit, ne? Und ruckzuck hatten wir eine riesen Auseinandersetzung. Da ging es darum, wer ist bibeltreu, wer ist nicht bibeltreu und so. Und da habe ich, das vergesse ich nie. Da saßen wir bei dem im Wohnzimmer und ich habe ihm gesagt, sag mal, ist dein Glaube nicht auch Vertrauen? Gibt es da nicht diesen Moment der Unsicherheit, des sich fallen lassens? Nee, sagt er, hat mit Vertrauen überhaupt nichts dazu zu tun. Die Bibel sagt mir doch, dass das alles wahr ist. Das lese ich und wenn da steht, dass es wahr, dann ist es wahr. Dann habe ich nachgehakt und habe gesagt, ja, aber du vertraust doch der Bibel, oder? Ich kenne eine Menge Leute, die vertrauen der Bibel überhaupt nicht, die kennen ja auch. Ich sage, du vertraust aber doch der Bibel. Wer sagt dir denn, dass das wahr ist? Sagt er, ja, das sagt mir doch die Bibel selbst, dass das wahr ist. Steht doch da drin, dass das wahr ist. Und so ging das immer weiter. Aber habe ich gesagt, du glaubst das doch der Stelle, die da sagt, dass das wahr ist. Ist also doch Vertrauen. Und dann haben wir uns hin und her gedreht und kamen nicht weiter. Und ich habe nur gemerkt, es trennt uns. Da trennt uns etwas. Da war eine unglaubliche Angst, wenn da irgendetwas zum Einsturz kommt am Glaubenssystem, dann bricht alles zusammen. Und die Leute, die haben ein Mordstheater gemacht bei uns in der Gemeinde. Das war richtig heftig. Also, Fragen und Zweifel, gib ihnen eine Sprache. Lass sie zu, lass sie bei dir selber zu und lass sie auch bei anderen zu. Du musst keine Angst haben. Wenn du gehalten wirst, Jesus sagt, meine Schafe, die gehören zu mir. Und der Vater hat sie mir gegeben. Und nichts und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, sagt Jesus. Denn mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist stärker als alles. Das gibt Freiheit. Das zu wissen, ich werde festgehalten. Dann kann ich mir manches anhören. Muss ich keine Angst haben. Kann ich mir manches anhören. Und der Herr weiß schon, was er macht, auch wie er handeln wird, wie er sich vielleicht verteidigen würde. Ich muss den Job nicht immer übernehmen. Aber ich kenne das. Und früher hatte ich das auch so, obwohl ich eigentlich immer schon so ein Sensibelchen war. Und trotzdem, ich hatte auch so meine Standardantworten. Wie man eben sagt, wenn jemand mit einer Frage kommt oder mit einem Zweifel kommt, dann weiß ich, aha, da ziehe ich das raus, pass mal auf, so ist es. Da kommt es her. Wenn das ehrlich ist, wenn das authentisch ist, ist es ja okay. Aber manchmal wäre es vielleicht ehrlicher zu sagen, kann ich gut verstehen, dieselbe Frage habe ich auch. Und bis heute keine Antwort. Gibt es doch auch. Okay, also, den Zweifeln eine Sprache geben. Und jetzt kommt ein wichtiger dritter und letzter Punkt. Die Zweifel werden nicht im Kopf überwunden, sondern im Herzen. Zweifel werden nicht im Kopf überwunden, sondern im Herzen. Und jetzt wäre es mal an der Zeit, dass wir bei unserem Thema von dem Oberzweifler reden, der immer sehr schlecht wegkommt, nämlich dem Thomas. Johannes Evangelium, Kapitel 20, ab Vers 24. Jesus ist bereits auferstanden von den Toten. Und Johannes erzählt uns Folgendes. Als Jesus kam, da war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der 12, der war nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas sagte zu ihnen, niemals werde ich das glauben. Niemals. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinem Finger fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen, aber sonst nicht. Und eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Und dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Und da antwortete Thomas, das tiefste Bekenntnis, was wir hier so haben, mein Herr und mein Gott. Zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Ich denke, dass der Thomas oft schlecht wegkommt. Jesus sagt, Makarios, glücklich, glückselig sind Menschen, die nicht sehen und trotzdem glauben können. Und das stimmt. Solche Menschen sind wirklich glücklich. Ich kenne solche Menschen, die sagen, das steht hier im Wort Gottes, ich weiß gar nicht, was du willst mit deinen Fragen. So ist es. Ich hatte einen Freund, vor kurzem war die Beerdigung, über 80, hatte auch Parkinson. Mit dem habe ich so viele Fragen besprochen und er hat immer gesagt, Gott ist groß. Also du bist ein Kind Gottes, der hat geglaubt, der hat viel erlebt und Kriege und Zeug und alles. Der hat kindlich glauben können. Jesus sagt, dann bist du glücklich, wenn du das kannst. Und das ist ernst gemeint. Aber es gibt auch Menschen, die das nicht können. Wie der Thomas. Er konnte es nicht. Und ihr müsst euch vorstellen, der hat mit seinen Jüngern diskutiert. Stell es vor. Die sagen, wir haben ihn gesehen, der sagt, niemals werde ich das glauben. Was, wie würde ich reagieren? Ich sage, Junge, willst du uns zum Lügner machen? Was denkst du eigentlich? Ihr müsst euch das vorstellen. Er sagt, ich glaube euch das nicht. Ja, was meinst du denn, was das war? Eine Fata Morgana? Denkst du, wir haben einen Riss in der Schüssel oder was denn? Ja, die haben gestritten. Und er sagt, ich kann nicht. Und dann haben die argumentiert und hin und her und sag mal, guck mal, wie viele wir sind. Du bist alleine. Die sagen alle dasselbe. Und er sagt, ich finde das schön, was ihr erzählt. Ich bin ja froh für euch. Ich kann nicht. Niemals. Es gibt so Thomas-Typen, die sagen, ich will sehen. Vorher kann ich nicht glauben. Ich denke, was in Zweifeln am allermeisten wirklich trägt und hilft, ist die Berührung. Die Berührung. Von Christus und seinem Geist berührt zu werden. Der Glaube wird nicht im Kopf überwunden, sondern im Herzen. Und darum geht es mir hier in diesem Abschnitt. Natürlich kannst du argumentieren, das ist auch alles gut. Also für und gegen die Auferstehung und wie das alles war und da gibt's, man muss seinen Verstand nicht an der Garderobe abgeben, um Christ zu sein. Es gibt so viele gute Argumente. Aber Menschen so wie Thomas, denen kommst du doch nicht mit Argumenten. Da hilft nur die Berührung. Und das finde ich so faszinierend. Die Türen waren abgeschlossen. Und Jesus geht durch diesen verschlossenen Türen und geht zu den Jüngern und geht zu dem Thomas. Und zwar 7 Tage später. Was mögen das wohl für 7 Tage gewesen sein? Für die Jüngergemeinschaft und auch für den Thomas. Und dann kommt Jesus und da kommt ja eben nicht der Vorwurf, dass er ihn runterputzt. Sondern er sagt, ja gut, jetzt komm her. Und dann schau dir das an, hier bin ich. Lege deine Hände in meine Seite. Berührung. Berührung. Die gibt es heute. Der Geist Gottes kann dich berühren, sodass Jesus da ist. So, was kannst du tun? Neben dem, was ich gesagt habe, den Fragen und den Zweifeln eine Sprache geben. Denn wir können von Thomas lernen, denn er ist geblieben. Du kannst bleiben. Der Thomas ist die 7 Tage, heißt es ja, der ist da geblieben. Ich weiß nicht, wie der das ausgehalten hat. Der war ja immer der Außenseiter. Vielleicht haben die sich auch 7 Tage weiter gestritten. Jedes Mal, ja, glaubst du jetzt? Und ich kann nicht. Aber der ist nicht weggelaufen. Es gibt Geschwister, die sagen, ich habe so viele Fragen und Zweifel, ich gehe nicht mehr in die Gemeinde. Was für ein Blödsinn. Genau mit deinen Fragen und Zweifeln musst du kommen.
musst du kommen.
Du weißt nicht, was passiert, hier, was passieren kann. Christus sagt, hier ist Haus Gottes, hier bin ich gegenwärtig. Wenn du eine Chance haben willst, dass er dir begegnet, dann komm. Muss hier hin mit deinen Fragen und deinen Zweifeln. Also bleibe. Mach das, was du gemacht hast. Bleibe. Und geh in die Gemeinschaft. Und bete. Und wenn das eine Zeit lang deine Fragen sind und deine Zweifel sind, dann bete die. Aber bete. Und bleibe. Lauf nicht weg. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, warte und hoffe und rechne damit, dass Christus dich berührt. Dass er dir begegnet. Dass er dich anrührt in deinem Herzen. Eine Gottesbegegnung, dass du die erlebst durch seinen Heiligen Geist. Du kannst fragen, woher weiß ich denn, dass er da ist? Und kann ich dir sagen, wenn Christus da ist, dann wirst du mich das nicht mehr fragen. Dann weißt du genau, dass er da ist. Wie Paulus sagt, der Herr hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Und wenn Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wer die Tür aufmacht, zu dem werde ich hineinkommen und das Abendmahl mit ihm halten. Wenn Jesus zu dir kommt, mit dir das Abendmahl hält, das fällt dir schon auf. Ich habe es so erlebt, um die Geschichte vom Anfang zu Ende zu bringen. Ich saß da mit meinen Fragen und Zweifeln im Gottesdienst. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, dass ich mir gesagt habe, ich kann noch 50 Jahre hier so sitzen. Und ich komme keinen Millimeter weiter. Mir hat geholfen ein Satz, den wir bei den anonymen Alkoholikern haben. Da heißt es das Motto KISS. Keep it simple. Das heißt, glaube ich, sogar keep it simple, stupid, doppel S. Keep it simple, den Ball immer schön flach halten. Ich würde gerne alle Probleme verstehen. Ich würde gerne die Sachen lösen, die in 2000 Jahren Kirchengeschichte nicht gelöst worden sind. Die Theodizee-Frage, warum lässt Gott das zu? Ich hätte es gerne hingekriegt, aber ich kriege es nicht. Und dann habe ich diesen Punkt gehabt, da habe ich gemerkt, Volker, du sitzt jetzt noch in 20 Jahren hier und grübelst. Oder du springst, du lässt los. Wie beim Trapez. Und habe ich mich entschieden, das zu tun. Dann habe ich gebetet und habe gesagt, Gott, Herr, weiß alle Fragen. Ich lasse jetzt los. Ich komme nicht weiter, ich höre auf. Ich brauche dich. Ich möchte gerne glauben. In dem Moment sofort hat sich nichts verändert. Ich bin aufgestanden von meinem Gebet, war dasselbe wie vorher auch. Aber dann fing Christus an, mich zu berühren. Eine der größten Nöte, die ich hatte, die kam auch vorhin als Frage, war dieser Gedanke, im Grunde bin ich Gott doch scheißegal. Ich finde es mit die größte Not. Du glaubst vielleicht, dass er da ist, aber keine Ahnung, wie viele Milliarden haben wir? 6-7 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Wie kann ich glauben, dass der mich sieht? Was ist denn, wenn ich dem völlig egal bin? Und es gab einen Moment, wo er mir das offenbart hat und gezeigt hat, du bist mir nicht egal. Bist mir nicht egal. Das war ein Erlebnis, das ich hatte. Ich habe ein anderes Erlebnis gehabt. Ich habe davon auch geschrieben, als ich auf Reha war und ein Buch gelesen habe, das Gott gebraucht hat, um mich zu berühren, um mich anzusprechen. Ich habe ein weiteres Erleben gehabt. Ich habe früher immer so gebetet, Herr, musst doch mal mit deinem Geist kommen und mal so richtig mich aufpumpen. Und da kam aber nichts. Ich würde heute wissen, warum. Aber auch Christus hat auch das geschenkt, dass er mir so begegnet, dass da so eine Freude ist, dass ich tagelang noch auf Wolke 7 geschwebt habe. Und bei minus 5 Grad mit meinem Motorroller durch die Gegend fuhr und Lobpreislieder gesungen habe, bis ich steif gefroren war, nicht mehr singen konnte. Und wenn das da ist, dann sind immer noch Fragen da. Viele sind immer noch Dinge da. Aber dann weißt du, ich bin hier gehalten. Ist auch schwierig, das anderen vielleicht zu erklären. Aber dann weißt du, dass Christus ist da. Und der Hiob, der hat dies eine auch gebracht, gerade in Kapitel 19. Da kommt der, die ganze Litanei rasselt der da runter und dann heißt es, ach stopp, aber nein. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er mich aus dem Staub erheben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß so viele Dinge nicht. Die würde ich gern wissen. Ich kriege keine Antwort drauf. Manch einer sagt, wenn ich im Himmel bin, dann werde ich das alles fragen. Ich würde sagen, wenn du im Himmel bist, hast du die Fragen nicht mehr. Ist vermutlich vorbei. Wir haben so viele Antworten nicht. Aber wir haben Christus, der uns liebt. Wir haben einen Gott, der alles gibt für uns. Und den stelle ich mir dann vor Augen und ich will ihn mir ins Herz malen. Jesus, wie er gelebt hat und was er getan hat. Und ihm zu begegnen und von ihm berührt zu werden, von ihm gehalten zu werden, das ist was trägt, was hält. Und dann bleibt immer noch vieles offen und wie gesagt, ich muss nicht auf alles eine Antwort, haben. Ihr kennt das alles. Was ist mit den Menschen, die anderes Glaubens sind, von ganzem Herzen, sind die jetzt verloren? Was ist, wenn Gott Gebete nicht beantwortet hat? Wie verstehe ich das? Was ist, wenn? Das sind viele Fragen, die uns quälen können. Aber in dem allen gehalten zu sein und zu werden, ich weiß nicht, nennt ihr das naiv? Ich glaube, ich bin zum Beispiel nicht naiv. Ich bin ja eher so ein Kopfmensch. Ich würde sagen, das ist kindlicher Glaube. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht erfahren. Und so ein Kind lässt sich fallen. Und das ist, jetzt komme ich wirklich zum Schluss, die Frage an dich. Stell dir dieses Trapez vor. Vielleicht hast du dich innerlich schon weit entfernt. Du kannst an diesem Trapez deiner Zweifel, kannst du hängen bleiben, bis du verrottest. Du müsstest den Sprung wagen. Loslassen. Du stellst die Dinge mal bewusst zurück. Du willst erst das und das geklärt wissen, bevor. Ich denke nicht, dass das funktioniert. Stell das zurück. Vertrauen ist da, wo ich nicht auf alles eine Antwort habe. Und dann lass dich fallen. Und dann schau, ob du aufgefangen wirst. Und ich kann dir sagen, du wirst. Du wirst. Da gibt es diese Hände, die dich fassen werden. Du fällst nicht runter, du fällst nicht ins Bodenlose, du stürzt nicht ab. Was hast du vor? Vielleicht ist auch jemand hier und du hast das noch überhaupt gar nicht zum ersten Mal getan. Dein Leben Christus nicht anvertraut. Du kannst sagen, ich schiebe das nochmal auf, ich warte noch ein paar Jahre oder es soll erst noch dies oder jenes passieren. Ich wünschte, du hörst die Anrede, die Jesus dir dann heute sagt. Warum nicht jetzt? Nicht endlich loslassen und sich fallen lassen. Und ich kann sagen, dass es ein Geschenk ist. Kommt mir nichts Besseres passieren, als das zu tun. Kommt mir nichts Besseres passieren. Manchmal vergesse ich schon heute, wie im Eimer ich eigentlich gewesen bin. Und hättet mich da mal sehen müssen, dass ich irgendwie hier stehe und es weitergebe. Das ist ein Wunder. Kann nichts Besseres passieren. Lass dich fallen. Mach das. Vertrau dich ihm an. Das ist keine Predigt, aber Amen.